Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fupalava. Unser heutiger Gast hat kürzlich seinen Wechsel zu einem Oberligisten bekannt gegeben, und zwar zum SV Biebenhorst. Aktuell ist er aber auch noch Trainer in der Bezirksliga für Viktoria Goch. Ich spreche mit Daniel Beine. Daniel, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und ja, starten wir, würde ich sagen.
Genau, denn zuallererst interessiert mich, wie es mit Biebenhorst jetzt zustande gekommen ist. Also wann ist der Kontakt entstanden und wie schnell ging es dann letztlich über die Bühne?
Ja, es war ja so, dass der Javier Garcia Diniz frühzeitig bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlässt. Ja, ich bin mit meiner Fußballschule dort auch aktiv jetzt Ostern. Habe da Kontakt, sag ich mal, mit Marc Beckert, der Trainer in meiner Fußballschule ist, mit dem ich damals zusammengespielt habe und auch befreundet bin. Und mit Joshua Müller, der da auch das Kapitänsamt bekleidet. Zwei Spieler, die ich sehr gut kenne. Gleichzeitig habe ich dann natürlich auch wegen des Camps immer Kontakt gehabt mit dem sportlichen Leiter, mit dem Matthias Essing. Und denken wir mal, dass irgendwie so deren Gedankengang kam, okay, den können wir mal zumindest kontaktieren.
War das denn immer so, dass ihr dann im Trainerteam, eigentlich wollte ich ein bisschen später darauf zurückkommen, auf das, auf die Fußballschule, deswegen sehr interessant, dass du es jetzt schon anführst.
Ja.
War das dann dementsprechend so, dass ihr im Trainerteam andauernd Kontakt untereinander hattet oder wie läuft es da ab, der Alltag, wenn man so will?
Ja, man bekommt erstmal eine lose Anfrage, man telefoniert, dann natürlich wird vereinsseitig aus rückversichert, ob da ein Interesse besteht. Ja, mein Vertrag in Goch läuft Ende der Saison aus. Da gab es nur das Zeichen, okay, wir würden gerne verlängern. Für mich war es dann so, dass ich mir das gerne angehört habe, weil es halt ein sehr guter Verein ist, der, ja, sag ich mal, sehr familiär geführt ist, mit einer guten Struktur, mit vielen Leuten, die drumherum arbeiten. Und dementsprechend habe ich dann mir das Ganze angehört, haben tolle Gespräche gehabt mit dem Vorstand, ja, die wirklich mir das Gefühl gegeben haben, dass sie mich unbedingt haben wollen. Und dann passt irgendwann alles zusammen. Der Entschluss ist dann so ein bisschen gereift über den Jahreswechsel, wo ich mit meiner Familie im Urlaub gewesen bin. Und dann haben wir es Anfang des Jahres fixiert.
Biebenhorst ist ja gewissermaßen einer der großen Durchstarter, wenn man so will, am Niederrhein. Zwei Aufstiege in Folge. Verkaufen sich auch jetzt in der Oberliga relativ teuer, kann man durchaus sagen. Was hat man sich da in den Gesprächen mit dir wahrgenommen, auch rein für die Zukunft? Hat man irgendwelche großen Pläne geschaffen? Was nimmt man sich denn langfristig vor? Wohin soll die Reise gehen für euch?
Ja, der Verein weiß, auch die Verantwortlichen natürlich speziell, wo man herkommt. Da werden keine großen Luftschlösser gebaut, sei es auf Spielerseite. Also wir werden unseren Status so beibehalten, dass der Klassenerhalt natürlich das große Ziel ist in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr. Der Kader wird nur ganz, ganz minimal angepasst werden. Und dementsprechend ist die Basis ist da. Und man weiß, was aus diesen Mitteln ja, aktuell erreicht worden ist, die da vorhanden sind. Und das ist viel Herzblut einfach nur. Das ist nicht das große Geld, warum Biebenhorst in der Oberliga spielt. Und einfach ja, Herzblut, viel Arbeit, viel Leidenschaft im Verein, sei es bei den Verantwortlichen oder auch bei den Spielern. Dementsprechend, ja, Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, ne? Also was anderes wäre utopisch zu sagen, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen nächstes Jahr um die Top 3 mitspielen. Wäre verrückt, ja.
Wäre aber super hier für den Kontext des Podcasts, aber schade.
Ja.
Genau, also für dich ist es dann der zweite Anlauf als Trainer in der Oberliga. Der letzte ist jetzt schon Weilchen her. Die Bilanz von damals für Höhni waren ja 18 Spiele, 7 Remis, noch kein Sieg. Hast du vielleicht noch eine Rechnung mit der Oberliga dementsprechend offen?
Nee, nicht unbedingt. Also die damalige Zeit, die hat mir sehr geholfen. Das war so, dass ich die zweite Mannschaft trainiert habe. Da sind wir in die Landesliga aufgestiegen. Danach ging es ja eigentlich so ein bisschen, sag ich mal, bergab mit dem Verein. Die Sponsoren haben viel Geld rausgezogen dementsprechend hat uns auch ja so ein bisschen die Qualität einfach im Kader gefehlt, aber nicht einfach, sondern sehr viel. Wir haben junge Talente geholt, mit denen wir gespielt haben. Viele haben sich jetzt über die Jahre sehr gut entwickelt, haben auch ja spielen meistens in der Oberliga oder Landesliga. Damals waren sie noch nicht so weit. Ja, aber die Zeit ist schon lange, lange her und ja, konnte ich viel daraus ziehen als junger Trainer.
Was genau?
Aber ja, einfach Erfahrungswerte in so einem jungen Alter auf der sportlichen Ebene. Und einfach auch, dass man ja nicht alles sofort annehmen sollte, was einem vorgeschlagen wird, weil das hätte ich nicht machen dürfen, weil der einfach ja, soll ich sagen, also es war eigentlich nicht möglich mit der Mannschaft da einen Klassenerhalt zu schaffen, weil die einfach noch nicht ja ausgereift war für die Oberliga, ne? Also es war eine gute Landesligamannschaft sicherlich, aber jetzt keine Truppe, die in der Oberliga hätte spielen können oder sollen, ne? Und das war der Weg, aber so ist Fußball. Mal gewinnst du, mal verlierst du.
Was waren denn dann die Unterschiede für dich? Denn du kanntest ja, damals hieß es noch Niederrheinliga, jetzt das heißt es inzwischen natürlich Oberliga Niederrhein. Was waren denn die Unterschiede von dir damals als Spieler und jetzt die ersten Erfahrungen als Trainer damals für Höhni? Was hat sich seitdem geändert aus deiner Sicht?
Ja, natürlich die ganzen Erfahrungen, die man sammelt. Ich habe danach im Bereich, im Jugendbereich viel gemacht. War bei Rot-Weiß Essen, war beim KFC Uerdingen, wo ich auch sehr viel gelernt habe in Sachen Struktur, wie baue ich eine Mannschaft auf, welchen Staff brauche ich, um gut entsprechend außenrum alles geregelt zu haben. In welchen Vereinen kann man gut arbeiten? Und diese Basis war einfach damals nicht mehr so gegeben beim SV Höni. Und deshalb ist es auch ein bisschen, ja, sag ich mal, seitdem bergab da gegangen. Sehr schade für den Club, war eine schöne Zeit da. Und ich schätze die Verantwortlichen da auch. Aber ja, die Basis war einfach nicht gegeben mehr. Und leider ging es mit dem Verein ja seitdem nur noch bergab. Ja, aber für mich konnte ich auf jeden Fall mitnehmen, einfach, dass ich auf dem Niveau, dass mir es viel Spaß gemacht hat, dass auch die Trainingsinhalte, dass die gut umgesetzt worden sind damals von meinen Spielern, die haben alles reingehauen. An der Mannschaft lag es nicht, dass sie sich hängen gelassen hat, sondern die Spieler haben damals trotzdem immer alles versucht und die Ergebnisse waren auch ja sehr häufig sehr eng, ne? Also wir haben, ich glaube, bis auf Schonnebeck war eine klare Niederlage und in Uerdingen. Und ja, sonst waren das alles sehr enge Spiele, wo wir hätten auch ja dreifach punkten können.
Verfolgst du jetzt seitdem die Oberliga auch noch intensiv oder ist es einfach nur etwas, was so nebenbei läuft und was du jetzt ein bisschen nachholen musst?
Nee, die Oberliga verfolge ich schon intensiv. Also ich habe natürlich auch im Freundeskreis bei mir mit Horst Riege und Heinrich Losing zwei Leute, die aktiv in der Oberliga sehr dabei sind. Und ich sag mal, eigentlich telefoniere ich mit beiden fast jeden Tag, würde ich sagen.
Ah, okay.
Und ja, dementsprechend weiß ich schon, wer in der Oberliga spielt und welche Mannschaft welche Spieler am Platz hat. Und ja, da sind wir schon eigentlich sehr gut informiert.
Ja, aber wir haben jetzt sehr viel über die Oberliga, sehr viel über Biemenhorst gesprochen. Zunächst gilt es aber auch vor allem für dich, vielleicht als Abschiedsgeschenk, die Saison mit Goch möglichst mit dem maximalen Erfolg abzuschließen. Man kann ja sagen, dass man inzwischen ja schon seit einer gewissen Weile nach dem Aufstieg in die Landesliga lechzt, war jetzt immer dabei, wirklich unter den Top-Teams in den vergangenen Jahren. Vielleicht auch etwas provokant gefragt, warum wird es für dich jetzt in dieser Saison reichen, beziehungsweise für Goch?
Weil wir, glaube ich, weil wir die homogenste Mannschaft seit Amtsbeginn von mir haben. Ich glaube, wir sind sehr gut strukturiert in Sachen, ja, die Jungs sind einfach gut verknüpft untereinander. Und das ist die wichtigste Komponente, glaube ich, im Fußball. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir das schaffen. Neben unserer guten Qualität, die wir haben, glaube ich einfach, dass dieser Punkt einfach wichtig ist. Da sind keine Spieler bei, die versuchen innerhalb des Kaders für Unruhe zu sorgen, sondern wir haben eine ganz klare Hierarchie in der Mannschaft. Wir haben Ruhe im Verein und dementsprechend, ja, würde ich mir wünschen für alle Seiten, dass wir es hinbekommen dieses Jahr.
Gute Qualität habt aber nicht nur ihr, fairerweise vor allem in der Liga. Da ist auch re alles relativ eng beisammen, vor allem in der Spitzengruppe. Also nicht nur tabellarisch gesprochen. Neukirchen, Flüen und Asterlagen sind dann mit Sicherheit eure größten Konkurrenten. Auch hinter euch ist ja so eine große Vierer- oder Fünfergruppe, war das, meine ich. Wie ist das denn mental, das zu verarbeiten aus deiner Sicht und auch aus der Mannschaftssicht, dass man dann, wenn beispielsweise ein Punktverlust nur passiert, dass man dann auch sieht, dass in der Tabelle man direkt ein oder zwei Plätze nach hinten rutscht?
Ja, wir haben damals diese Situation gehabt mit dem SV Budberg, der dann, glaube ich, nachher 1 oder 2 Punkte vor uns hatte. Da musste man wirklich jedes Spiel gewinnen. Also da war es wirklich so, dass da ja eine Niederlage oder ein Unentschieden gefühlt das Aus war. In dieser Saison ist die Liga deutlich ausgeglichener. Die beiden genannten Teams wie Neukirchen und Asterlangen, die haben auch eine sehr hohe Qualität. Ich würde die ungefähr auf einer Stufe mit uns einschätzen. Asterlangen ist sicherlich die, sag ich mal, von den Namen größte Mannschaft. Haben sehr viele Spieler, die höherklassig gespielt haben. Der höchste, glaube ich, mit Klotz in der zweiten Liga. Dementsprechend ist das von den Namen her die größte Mannschaft. Wir haben viele junge Spieler auch dabei, die sich super entwickelt haben, die auch eine gute Ausbildung genossen haben, die lernwillig sind. Und ja, ich merke es in jedem Training und in jedem Spiel, dass die unbedingt wollen. Und dementsprechend bin ich da recht positiv gestimmt. Müssen gucken, dass wir gut aus den Startlöchern kommen jetzt nach der Winterpause. Ja, und dann gucken wir, dass es klappt, ne? Und das wäre natürlich ein toller Abschied für mich, ja.
Hilft dir in so einer Situation, in so einem engen Meisterschaftskampf dann auch deine langjährige Spiellaufbahn auf hohem Niveau, unter anderem beim VfR Rehde, SV Sonnenberg, Hönin, auch natürlich als Spieler beim ersten FC Bocholt und auch später in Goch selbst. Da bist du ja auf jeden Fall sehr viel umhergekommen, hast sehr viel erlebt und quasi auch alles hautnah miterlebt als Spieler selbst. Bist du dann gewissermaßen sowas wie ein sicherer Anker für deine Spieler in solchen Situationen, dass die auch immer so wirklich konkrete Tipps von dir bekommen können in solchen Situationen?
Ja, ich glaube schon, dass es, also man spricht ja natürlich viel mit den Spielern und die wissen natürlich auch, dass man schon mal ja, ein paar Erfolge hatte im Fußball, im Amateurbereich. Ich glaube, ich bin 4 oder 5 Mal Meister geworden, würde ich sagen. Und dementsprechend, klar, erzählt man dann auch, was da alles dranhängt, was man dafür leisten muss, um Meister zu werden. Sind ja oft nur ja, ein paar Prozent, die dann fehlen, die man vielleicht noch optimieren kann, sei es in der Vorbereitung oder in der Nachbereitung auch von intensiven Spielen. Und klar, da erzählt man den Jungs natürlich oder gibt denen Ratschläge, was wir machen müssen, um den letzten Prozentpunkt vielleicht noch rauszudrücken, ne? Das ist so. Aber schlussendlich kann man sagen, klar, also das hilft schon, glaube ich, wenn man als Trainer die Situation schon mal erlebt hat. Oder als Spieler. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eher hilfreich für die Jungs, als wenn man diese Situation noch nie erlebt hat. Ne?
Wir hatten auch schon anfangs ein bisschen angerissen, deine Tätigkeit in der Fußballschule ist gewissermaßen dann auch eine gesunde Abwechslung dann vom intensiven Seniorenfußball. Vor allem dann in der heißen Phase, wenn ich die Termine richtig gedeutet habe, da waren jetzt einige im April, nehme ich mal an, dass du dann auch dabei sein wirst. Ist das dann wirklich so, dass du dann, das waren glaube ich häufig montags bis mittwochs, dass du dann einfach morgens, nachmittags auf dem Platz für die Jungen stehst und dann abends direkt weiter nach Goch? Oder wie läuft das ab?
Genau so ist das. Die Idee kam mir damals mal, oder die habe ich schon lange Zeit eigentlich, dass ich auch meinen Input, den ich bekommen habe, den ich über die Jahre mir angeeignet habe, an Kinder weitergebe. Ich finde das sehr wichtig, dass ja, Kinder, Jugendliche Fußball spielen. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit noch. Da haben wir uns nach der Schule einen Ball gepackt, sind kurz irgendwo zum Supermarkt gefahren, um was zu trinken geholt und Kleinigkeit zu essen und sind dann 1 gegen 1 spielen gegangen auf dem Bolzplatz. Ich finde, diese Generation bricht so ein bisschen weg. Und ich möchte einfach den Kindern auf jeden Fall eine Plattform geben, um sich entsprechend in fußballerischer Hinsicht weiterzuentwickeln. Aber auch einfach, ja, der Spaßfaktor. Also Kinder müssen Spaß beim Fußball erstmal haben. Und auch Spaß baut alles auf. Das ist sogar im Seniorenfußball so. Also, dass im Profibereich die Spieler Spaß haben müssen an ihrer Arbeit, um gute Leistungen ja, um Platz zu bringen. Dementsprechend war damals der Punkt bei mir in der Corona-Zeit so, dass ich gesagt habe, okay, ich baue meine eigenen Camps jetzt mal auf. Ja, bin dann angefangen, alles vorzubereiten, zu texten, Trainer zu kontaktieren und wollte eigentlich im ersten Jahr 3 oder 4 Camps machen, haben wir auch dann umgesetzt und dann ging es halt ja, rapide nach oben. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir über 30 Camps veranstaltet. Ja, und dementsprechend hat sich das gut entwickelt und ist eine super, super Angelegenheit für mich. Tagesablauf hast du genau richtig beschrieben. Also ich bin eigentlich morgens bei den Camps. Dann fahre ich kurz nach Hause. Jetzt ist meine Tochter 3 Monate alt erst. Dann werde ich die und meine Frau natürlich kurz besuchen.
Herzlichen
Und
Glückwunsch
dann,
nachträglich noch.
ja, vielen Dank. Dankeschön. Und dann geht es abends wieder um Platz, ne? Aber ja, wenn man einmal, sag ich mal, Fußball verrückt ist und dafür lebt, dann ja, ändert sich das auch nicht so schnell. Und mein ganzes Leben habe ich immer für Fußball gelebt. Wenn ich keinen Fußball spiele oder besser gesagt trainiere oder meine Camps habe, dann schaue ich eigentlich auf Fußball. Also eigentlich habe ich meinen Fu Fernseher nur für Fußball. Meine Frau hat mich jetzt ein bisschen dazu gebracht, mal einen Film mit ihr zu gucken, aber schaffe ich nicht immer ganz, den auszugucken. Meist penne ich dann ein.
Geht mir tatsächlich ähnlich, muss ich sagen. Also ich
Ja.
schalte, glaube ich, eigentlich auch nur für die Sportschau und das aktuelle Sportstudio den Fernseher an. Also
Ja.
für was anderes steht da, glaube ich, gar nicht da. Aber nochmal auf die Fußballschule zurückzukommen. Mich interessiert dann, wie die Gruppen von den Kindern aufgebaut sind. Sind da dann wirklich blutige Anfänger? Ist das häufig so? Oder sind das dann wirklich ambitionierte Jungs, die dann teilweise auch in den NLZ unterwegs sind und erhoffen, sich dann irgendwie entdeckt zu werden? Wie läuft das da ab?
Also wir haben von der Altersstruktur von 5 bis 14 Jahre alles dabei. Also wir haben die Jungs, die richtig gut kicken können. Wir haben Kinder dabei, die gerade erst am Anfang sind. Wir haben Kinder dabei, die vielleicht noch gar nicht im Verein sind, die sich vielleicht erstmal so antesten möchten, ob Fußball überhaupt was für die ist. Und deswegen, ja, wenn die Eltern mich danach fragen, ob überhaupt eine Teilnahme möglich ist als Nicht-Vereinsmitglied, immer gerne, weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, über 3 Tage einfach mal, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist Fußball der richtige Sport für mich, macht es mir Spaß. Und dementsprechend ist, sag ich mal, der Inhalt der Camps auch immer daran verknüpft, dass die Kinder viel Spaß haben, viele Wettbewerbe oder alles eigentlich in Wettbewerben, in Spielform. Und ja, da sind eigentlich alle Altersgruppen vertreten, genauso wie Mädchen und Jungen. Also wir haben bei vielen Camps, sag ich mal, genauso viel Mädchen wie Jungs vertreten und der Bereich Frauen und Mädchenfußball wird ja auch immer größer. Und das ist einfach für mich der wichtigste Punkt auch, dass die jungen und alten Kids sich verstehen und oder älteren Kids, die alten sind es ja nicht, die älteren Kids sich verstehen und dann aber auch die Jungs und Mädels zusammen Fußball spielen. Und das ist eine wichtige Komponente einfach, dass die untereinander ja auch in Sachen Sozialverhalten einfach dann entsprechend eine gute Tage zusammen haben.
DB Soccer Camps heißt das Ganze der Vollständigkeit halber. Also wer vielleicht selbst sich dort anmelden kann oder anmelden möchte oder vielleicht irgendwelche Kinder bekannt hat, dann gerne dort melden. Ich bin nämlich auch dort drüber gestolpert, dass du als Scout für Rot-Weiß Essen tätig bist. Das war nämlich grundsätzlich, glaube ich, nicht allzu sehr bekannt. Wie läuft es denn da ab? Ist das eher so eine sporadische Tätigkeit oder wie häufig bist du da aktiv?
Das war damals so, dass ich bei Rot-Weiß Essen ja gearbeitet habe als Trainer. Und einer meiner besten Freunde ist U19-Trainer bei Rot-Weiß Essen, der Simon Hohenberg. Ja, dass ich dann im Scouting was gemacht habe. Im Moment ist es ein bisschen, sag ich mal, ist nicht mehr aktiv, weil ich einfach ja die zeitliche Komponente auch nicht habe und ja, das dann einfach ein bisschen eingeschlafen ist. Also eigentlich kann man den Punkt aktuell streichen, würde ich sagen.
Aber wenn es so wäre, hätte man dann jetzt vor allem als Oberliga-Trainer gleichzeitig auch mal so nach dem Motto sagen können, hier der Tarik Boland, der wäre was für euch oder verletzt das irgendwie so eine Scout-Ehre, einen Ehrenkodex?
Nein, also wenn, dann würden die wahrscheinlich selbst darauf kommen,
Okay.
weil der Fußball ist ja, der Fußballkreis ist ja eigentlich sehr klein. Also meistens, ja, man kennt sich ja untereinander, entweder hat man mal gegeneinander gespielt als Trainer oder als Spieler oder man hat ja sich über Umwege durch irgendwelche Mannschaftskollegen oder Trainerkollegen dann mal kennengelernt. Ja, der Fußball ist einfach ja sehr zentriert, sag ich mal, und die meisten kennen sich einfach auch untereinander und dann kriegt man natürlich auch von besonderen Leistungen irgendwie schnell Wind, ne? Ja.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall einiges abgeklappert vom Fußballverrückten Daniel Beine, baldiger SV Biebenhorst Trainer. Aktuell geht es noch in die hoffentliche Aufstiegssaison aus seiner Sicht für Viktoria Goch. Ich danke dir für deine Zeit, Daniel, und ja, viel Glück für die kommenden Aufgaben.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und wir hören oder sehen uns auf jeden Fall.
So ist es. Ich danke dir und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.